Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. In Deutschland werden Millionen von Legehennen unter grausamen Bedingungen gehalten, bevor sie als Abfall der Eierindustrie enden. Stefanie vom Verein Rettet das Huhn e.V. ist heute bei uns, um über ihre wichtige Arbeit zu sprechen. Sie retten jedes Jahr Tausende dieser Tiere aus dem ausbeuterischen System und vermitteln sie in liebevolle, geschützte Zuhause. Wir freuen uns darauf, mehr über ihre Bemühungen zur Veränderung und eine gerechtere Zukunft zu erfahren. Aber zunächst möchte ich mich herzlich bei meinem Werbepartner für diese Podcast-Folge bedanken.
Axo, Ihr Digitalpartner für eine bessere Welt.
Und nun, herzlich willkommen, liebe Stefanie Laab. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen was über euren tollen Verein und vor allem über die Lage der Legehennen zu erzählen. Wie ist das denn für die Hühner, die unsere Eier produzieren? Leben die wirklich in so fürchterlichen Bedingungen?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Zustände, in denen die Tiere leben, sind eigentlich tatsächlich schlimmer, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Es steckt natürlich eine große Lobbyarbeit dahinter, um zu verbergen, was eigentlich Eierkonsum bedeutet und unter welchen Bedingungen die Tiere leben müssen. Das betrifft alle Haltungsformen, also auch die Freilandhaltung, auch die Mobilstallhaltung, auch die Biohaltung, wo ja viele Menschen denken, ach na ja, ich esse ja nur Bio und so, ne? Ja, auch dort herrschen Zustände, die meisten Menschen nicht wirklich wissen möchten. Die Tiere leben in viel zu großen Gruppen, die leben in viel zu hoher Dichte, also in Enge, auf Betonboden, auf Gittern, auf metallenen Sitzstangen und in keiner Weise artgerecht. Mhm. Also das ist ja mal das eine. Und das andere ist eben, alle diese Tiere, alle Legehennen in Deutschland sind ganz stark überzüchtete Tiere, die natürlich viel, viel, viel zu viele Eier legen. Das belastet ihren Körper ganz enorm und alle diese Tiere, auch die Biotiere, auch die Mobilstalltiere, werden nach spätestens anderthalb Jahren Nutzung getötet und sind dann auch nur noch wirklich ein ausgezehrter Schatten ihrer selbst. Und ja, sie dann weiterleben zu lassen, was nicht vorgesehen ist in dem System, das ist ja das, was wir betreiben, braucht viel Mühe, viel Liebe, viel Kraft, die man in das Tier stecken muss. Und da sieht man dann eben auch, was dieses System ihm antut.
Oh Gott, krass. Das ist ja wirklich schlimm. Also ich habe im Vorfeld einiges zu dem Thema recherchiert und habe viele grausame Bilder gesehen im Internet auf eurer Homepage. Aber ihr seid ja auch dafür da, um darüber aufzuklären, über diese schlimmen Verhältnisse. Legehennen haben eine Nutzungsdauer. Ja. Das ist ja gerade eben schon gesagt. Mhm. Also es sind wirklich halt ja Produkte oder Produktmaschinen, ja, die für uns Eier legen. Genau. Und das ist eine ganz schön grausame Geschichte, finde ich.
Ja, so ist es. Und das ist ja irgendwie auch in unserer Gesellschaft so fast normal. Also viele Menschen denken darüber gar nicht nach. Also wenn die Leute Huhn hören, denken sie entweder an irgendwie ein gebratenes Hähnchen oder eben an ein Ei. Und dass das Huhn aber ein Lebewesen ist wie du und ich, nichts anderes. Und dass es ein Vogel ist, der natürlicherweise Eier legen würde, um sich fortzupflanzen. Das haben die Leute oder die meisten Menschen gar nicht mehr in ihrem Bewusstsein. Und das versuchen wir natürlich auch wieder ins Bewusstsein zu rufen und den Menschen klarzumachen, dass das gar nicht normal ist, dass ein Tier 300 Eier im Jahr legt. Ja. Und was das für das Tier bedeutet und dass es wirklich von diesen riesengroßen Zuchtkonzernen wie Maschinen produziert, hergestellt, verkauft, vermarktet, ausgebeutet wird. Ja, das machen sich die Leute nicht klar. Und das steckt hinter jedem Ei. Und hinter jedem Ei steckt letztendlich die Qual dieses Tieres und der Tod dieses Tieres. Es gibt kein Ei von einem glücklichen Huhn. Das gibt es eigentlich nicht zu kaufen.
Ja, schlimm. Und ihr seid mit Rettet das Huhn e.V. aber angetreten, um die Welt zu verbessern und um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Wie ist diese Idee entstanden und seit wann gibt's euch eigentlich?
Also als Verein gibt es uns seit 2015, da haben wir den Verein gegründet. Davor waren wir aber auch schon seit ungefähr 2008 aktiv. Am Anfang natürlich ganz, ganz klein. Das war nur so ein Grüppchen von Menschen, die ein paar wenige hundert Hühner im Jahr damals noch aus einer Käfighaltung, das war damals noch erlaubt, ja, übernommen haben und vermittelt haben. Und das ist dann immer gewachsen im Laufe der Jahre, bis es 2015 dann eben schon mehrere tausend Hennen im Jahr waren und wir dann also unbedingt diesen Verein gründen mussten, um das einfach auf vernünftige Füße zu stellen. Und genau, und seitdem gibt es uns. Und die Idee ist ja eigentlich daraus entstanden, dass halt Menschen wahrgenommen haben, da ist ein Bauer, der hat 1000 Hühner und jedes Jahr, ja irgendwie schwuppdiwupp, sind die Hühner wieder neu, ne? Und das da überhaupt, da denken ja auch die Menschen gar nicht drüber nach. Die denken ja auch, ja, das ist ja hier der Bauer im Ort und da sind ja die Hühner glücklich. Aber dass jedes Jahr wieder neue Hühner da sind und was dann mit denen passiert, dass sie getötet werden, da denken Leute eben nicht drüber nach. Genau. Und so ist die Idee entstanden und heute sind wir, ja, ziemlich groß. Eine ganz tolle Gruppe von super engagierten Menschen, die alle irgendwie ein bisschen zumindest die Welt der Hühner verbessern wollen, ja. Oder der Tiere natürlich. Die Hühner immer stellvertretend für alle Tiere, die eben ausgebeutet werden auf unserer Erde.
Was ist denn die Lösung für das Problem und was tut ihr aktuell?
Die Lösung des Problems ist, dass wir uns friedlich, pflanzlich ernähren müssten, was möglich wäre. Also anders kann man es nicht sagen. Ich kann niemandem sagen, die Lösung ist, kaufe Bio-Eier. Ich kann auch niemandem sagen, die Lösung ist, halte halt eigene Hühner und esse deren Eier. Das ist nicht die Lösung und schon gar nicht die Lösung für unsere ganze Gesellschaft und für die Welt. Sondern die Lösung ist, dass wir erkennen müssen, dass jedes Lebewesen auf diesem Planeten das gleiche Recht zu leben hat, wie ich oder wie du. Und dass wir nur das nutzen, das Essen, das Konsumieren können, was einem anderen kein Leid zufügt und einem anderen nicht das Leben unerträglich macht und es ihm letztendlich auch nimmt.
Und das stimmt.
Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Das heißt, die Lösung ist, ist keine Eier. Dann müsste es auch diese Hühner nicht geben. Ne? Denn alles, was wir machen mit unserem Verein, wir können ja nur darauf aufmerksam machen, diese Hühner ans Licht bringen, die Hühner vor allem als Zeugen dieses Systems ans Licht bringen und den Leuten vor Augen halten. So sieht das Tier nach anderthalb Jahren im Mobilstall, in der Freilandhaltung, in der Bodenhaltung aus. So sieht es aus, wenn es 300 Eier gelegt hat. Und das eröffnet den Menschen die Augen. Und das ist natürlich viel, viel eindringlicher, als wenn ich ein Foto sehe, was ich wegwischen kann oder in der Dokumentation im Fernsehen, wo ich wegschalten kann. Ne? Aber wenn ich das lebendige Tier sehe, das sagt dann mehr als alles, was ich hier erzählen kann.
Mhm, das stimmt, das glaube ich. Wie läuft es denn jetzt bei euch ab? Wer kann mit euch zusammenarbeiten? Wer sind eure Partner? Wer sind die Adoptierenden?
Wir bekommen die Hühner von unterschiedlichen Betrieben in ganz Deutschland. Also das sind sowohl Bodenhaltungen als auch Freilandhaltungen. Eine Biohaltung haben wir da auch dabei und mehrere Mobilställe auch. Das sind also alles Legehennenfarmbetreiber, die irgendwann mal auf uns zugegangen sind oder wir sind auf die zugegangen oder jemand kannte jemanden, der jemanden kannte und haben dann eben mit den Leuten geredet und gesagt, sag mal, willst du das nicht ändern, willst du nicht deine Hühner wenigstens nach der Nutzung an Rettet das Huhn abgeben? Und so sind dann eben verschiedene Kooperationen sozusagen zustande gekommen. Das bedeutet, wenn diese Tiere an ihrem Nutzungsende angekommen sind, würden sie normalerweise zum Schlachthof gebracht und getötet werden und in dem Moment dürfen wir dann kommen und die ganzen Tiere aus dem Stall mitnehmen, ausstallen und an ganz liebe private Menschen vermitteln. Das heißt, die Vermittlung findet natürlich vorher statt. Wir haben also Termine und wissen dann, was weiß ich, am Mitte Mai, 15. Mai kriegen wir 1000 Hennen aus Bodenhaltung, mal angenommen. Dann müssen wir natürlich bis zum 15. Mai für alle 1000 Hennen liebe private Menschen gefunden haben, die jeweils 2, 3, 5, 7 Hühner von uns adoptieren. Unser Team, also unsere Vermittlerinnen und Vermittler, telefonieren mit den Leuten, prüfen die Plätze, klären die auf, ja, sprechen ganz viel darüber. Auch das sind ja besondere Tiere, das muss man wissen. Das sind nicht einfach Hühner, zack, die lasse ich im Garten und dann ist alles gut, sondern die brauchen eben auch Pflege und ja, auch natürlich hohe Ansprüche, dass diese Tiere eben wirklich nicht mehr ausgenutzt werden, sondern als Haustiere gehalten werden. Ja, und dann haben wir diese Plätze beisammen, fahren dann zum Termin dort zum Stall und holen alle Hühner raus, checken die vor Ort, haben Tierärztinnen mit, die auch dann die verletzten, kranken, schwachen direkt vor Ort schon versorgen. Und dann bringen wir die vermittelbaren Tiere zu unterschiedlichen Übergabeorten. Da sind die Adoptanten schon hinbestellt und übernehmen dann ihre 2, 3, 4, 5 Hühnchen, bringen die ins neue Zuhause und Wir kümmern uns noch um die sogenannten Pflegis, also um die Tiere, die nicht direkt vermittelbar sind, sondern die erstmal noch ein bisschen tierärztliche Versorgung brauchen. Oder so.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es ja vor allem darum, dass die Hühner ein angenehmes Restleben haben. Welche Voraussetzungen muss man denn jetzt als Adoptant erfüllen, um den Hühnern das zu bieten? Wie groß muss so ein Stall sein? Was muss man da vielleicht auch für Geld noch in die Hand nehmen, um den Hühnern diesen schönen Lebensabend zu bescheren? Und legen die dann trotzdem ab und zu noch mal ein Ei?
Ja, also unsere Adoptanten müssen natürlich erstmal einen sicheren, sauberen, vernünftigen Hühnerstall haben. Muss jetzt gar nicht so riesengroß sein. Die meisten unserer Adoptanten halten so zwischen 3 und 10 Hühnern ungefähr. Ne? Wir sagen mal so für 3 Hühner sollte man wenigstens so einen 2 Quadratmeter Stall haben. Lieber natürlich auch größer. Und ausreichend Auslauffläche. Wir sagen mal mindestens 10 Quadratmeter pro Huhn. Lieber natürlich ein bisschen größer. Also unter 50 Quadratmeter, auch wenn man nur 3 Hühner hat, macht das eigentlich keinen Sinn. Weil Hühner sind Bewegungstiere, die sind super neugierig, die beanspruchen den Boden und die Natur, in der sie leben, eben auch. Ne? Also lieber mehr. Wichtig ist aber, dass das auch geschützt ist. Also es muss sicher sein vor Raubtieren, Marder, Fuchs, Waschbär, Greifvogel vor allem auch. Ne? Denn wir möchten diese Tiere natürlich wirklich behütet und beschützt abgeben. Dann... ja, die Leute müssen bereit sein, zum Tierarzt zu gehen, wenn die Tiere mal krank werden sollten. Da bereiten wir die Leute auch drauf vor, denn damit muss man rechnen. Es sind überzüchtete Tiere, die nicht für ein langes Leben gemacht sind. Und da sind auch Legedarmprobleme und ähnliche Sachen vorprogrammiert. Damit kann man aber gut umgehen, wenn man das weiß. Ne? Und wenn man eben auch in Kontakt mit uns bleibt. Und wir haben dafür extra auch Dokumente und alles Mögliche, um zu sagen, darauf müsst ihr achten, dann und dann ist es Zeit zum Tierarzt. Und wenn das Tier dann eingeschläfert wird, ist es auch gut. Im Grunde zählt jeder Tag, den dieses Tier überhaupt ein Leben kennengelernt hat. Denn es hat bis zur Übernahme eben kein huhngerechtes Leben gehabt.
Ja, also ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass ihr da auch wunderbare Informationen bietet zur Fütterung des Huhns. Wie pflege ich das Huhn? Was braucht das Huhn? Also da habt ihr alle Informationen auf eurer Homepage, glaube ich, ganz schön zusammengestellt. Da findet man so einiges, was man darüber wissen möchte. Schafft es denn jedes Huhn oder müsst ihr auch bei der Ausstallung schon euch von Hühnern trennen?
Also bei der Ausstallung selbst zum Glück ganz selten. Also wir finden oft einige Tote noch im Stall, die also schon eben kurz bevor wir gekommen sind, gestorben sind. Das ist natürlich immer bitter. Ein paar Schwache sind zumindest in den Bodenhaltungen auch immer dabei, die es manchmal dann tatsächlich nicht schaffen, trotz Infusion und allem, was wir uns bemühen. Manche von den Pflegis, die wir dann vom Stall erstmal mitnehmen, schaffen es dann im Nachgang auch nicht. Also es kann schon mal sein, dass dann auch Tiere eingeschläfert werden müssen, weil die schon voller Tumore sind oder weil die Schichteier im Bauch haben und eine OP dann auch nicht mehr schaffen. Also wir lassen viele Hühner auch operieren, ne? Die kommen also wirklich aus den Ställen mit Schichteiern. Das sind auch so Sachen, das möchten die Menschen nicht wissen, das wissen die auch nicht, ja, wo ihre Eier herkommen, also wie es in so einem Huhn aussieht. Und da bilden sich also oft Schichteier, das sind also Komplikationen im Legedarm, wenn der Legedarm sich mal entzündet und das passiert schnell, wenn man jeden Tag ein Ei legen muss und unter schrecklichen Bedingungen lebt. Und dann, ja, das nächste Follikel wird, also am laufenden Band werden Follikel nachgeschoben und wenn es da irgendwie durch ein Windei oder durch eine Entzündung zu einer Verstopfung im Legedarm kommt, schichten sich also halbfertige Eier ineinander, aneinander an und es bildet sich da eine Entzündungsmasse im Legedarm. Das ist ein furchtbar schmerzhafter Prozess und auch ein langer Prozess, an dem das Huhn nicht gleich stirbt, sondern unter dem es wochenlang leidet. Und wir haben dann wirklich OPs, also die Hühner haben ungefähr ein Gewicht von 1,5 Kilo und so ein Schichteihuhn kann dann auch gut mal 2 bis 2,5 Kilo wiegen und man operiert dann da 800 Gramm Schichtei oder so raus.
Ich finde, das ist ein ganz schön belastendes Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist ganz schön krass. Was ich auch gesehen habe, was ich auf der einen Seite todtraurig, auf der anderen Seite auch ein bisschen witzig fand, ist, dass viele den Hühnern, die sie adoptieren, erstmal Hühnerpullis anziehen, weil die Federn alle ausgerupft sind. Stimmt das?
Ja, wir haben Hühnerpullis, wir haben auch ganz, ganz fleißige Hühnerpulli-Näherinnen im ganzen Land, die uns paketeweise Pullis schicken. Ja, es ist tatsächlich so, also aus den Bodenhaltungen, manchmal auch aus den Freilandhaltungen und auch aus den Biohaltungen kommen eben auch oft nackte Hennen oder fast nackte Hennen. Und wir können uns ja auch die Termine nicht aussuchen, wann wir die bekommen. Also wir haben auch oft Ausstellungen im Herbst, im Winter oder im Frühjahr, wo es noch sehr kalt ist. Und dann brauchen diese nackten oder fast nackten Hühner natürlich Pullis. ja, damit kommen die ganz gut zurecht und das sieht natürlich furchtbar niedlich aus, aber eigentlich ist es halt also einfach nur furchtbar traurig. Ne? Mhm. Aber die Federn wachsen auch relativ schnell nach und ist dann immer nur so eine Übergangssache natürlich. So
mhm. Kannst du mir Zahlen nennen? Kannst du mir sagen, wie viele Hühner ihr bereits gerettet habt?
Ja, wir haben gerade unseren Counter aktualisiert. Also wir haben jetzt ungefähr, ich weiß die Zahl nicht ganz genau, aber ungefähr 135.000 Hühner und da sind natürlich auch einige Hähne dabei gerettet.
Ja, das ist ja eine beeindruckende Zahl, muss ich sagen. Also alle Achtung und Glückwunsch schon mal dazu. Das hört sich richtig gut an. Wie ist denn das Feedback auf euer Tun und eure Taten? Hört ihr ab und zu auch Feedback zum Beispiel aus der Politik? Und kommen genug Leute zusammen, um die Hühner zu retten? Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, so auf einen Schlag 2000 Hühner zu vermitteln.
Adoptanten zu finden und Adoptantinnen zu finden, ist schon ein schwieriges Thema immer wieder. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Leute, die sind sozusagen WiederholungstäterInnen. Die sind infiziert mit dem Hühnervirus und adoptieren immer wieder Hühner. Und ich habe ja schon gesagt, die haben keine so hohe Lebenserwartung. 2-3 Jahre im neuen Zuhause. Dann muss man sich oft schon verabschieden, manchmal sogar früher, manchmal auch später. So dass wir da auch immer wieder natürlich einen Stamm an Leuten haben, die immer wieder Hühner adoptieren. Wir gewinnen aber auch immer wieder neue dazu. Manchmal, gerade in den letzten 2 Jahren, ist es irgendwie knapp. Also da haben wir wirklich auch manchmal ein bisschen Bange, dass wir genügend Leute finden. Aber letztendlich schaffen wir es immer. Wir haben natürlich auch Pflegestellen, wo wir dann nochmal welche unterbringen können, dass wir immer so ein bisschen Backup haben. Genau, und ansonsten ist das Feedback, also wir kriegen viel Feedback natürlich von diesen Leuten, die Hühner aufgenommen haben, die wirklich also so gerührt sind und so wunderschöne Videos, Fotos, Berichte senden, die komplett in love sind mit den Tieren. Also man kann es auch nicht beschreiben, wie zauberhaft die sind. Die sind so zahm, die sind so einfach nur goldig. Ich kann es kaum mit Worten, also man muss sie einfach kennenlernen, diese Hühner. Aus der Politik haben wir eigentlich relativ wenig Resonanz, da hören wir selten was. Mhm. Manchmal kriegen wir Resonanz aus der Eierlobby. Die haben so ein bisschen Angst manchmal, glaube ich, weil wir halt dann doch ja auch Bilder veröffentlichen, die vielleicht, also die diese Leute natürlich nicht in der Öffentlichkeit veröffentlicht haben wollen. Ja, von der Politik würden wir uns natürlich was wünschen. Aber wir haben eben auch nicht so furchtbar viel Zeit noch für politische Arbeit. Also wir können keine Kampagnen machen oder so, sondern wir machen das wirklich, ja, wir sind eben für die Tiere da und versuchen, die ins Licht zu bringen und in der Öffentlichkeit irgendwie Bewusstsein zu schaffen, die Bilder natürlich ins Licht zu bringen. Aber wir sind ehrenamtlich alle und das füllt schon die Freizeit all unserer Teammitglieder komplett aus. Wir haben eben dafür politische Arbeit leider keine Zeit. Das müssen dann andere Vereine und Orgas übernehmen.
Ja. Kann ich verstehen. Was ist denn für euch aktuell so die größte Herausforderung? Was siehst du da?
Die Herausforderung besteht darin, diesen Spagat zu schaffen. Wir vermitteln ja Tiere, die von vielen Menschen immer noch als Nutztiere in Anführungsstrichen betrachtet werden. Und viele Leute melden sich auch bei uns im ersten Gedanken oder wenigstens im zweiten Gedanken mit diesem: Ich möchte Eier haben und ich möchte vielleicht keine Eier mehr kaufen, aber ach, dann adoptiere ich Hühner und dann haben die es gut. Und da ist schon manchmal so ein Spagat zu machen. Also wir müssen natürlich auf diese Leute zugehen und wir brauchen die auch. Es nützt ja nichts, wenn ich die Hühner nur an vegan lebende Menschen vermittle, weil ich weiß, die beuten die auf gar keinen Fall mehr aus. Ich brauche ja diese Leute, die so dazwischen sind, die schon verstanden haben, das ist irgendwie nicht richtig, was wir mit den Tieren in der Industrie, also in der Tierindustrie machen. Und deswegen wollen sie Tierschutzhühner adoptieren. Und da muss man dann aber auch manchmal so ein bisschen feinfühlig sein und sagen, oder ich kann das nicht so richtig beschreiben, also dass man da dann das Bewusstsein noch ein bisschen erweitert, ohne die Leute jetzt vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ja, ihr könnt die Hühner adoptieren und ihr könnt auch die Eier essen, aber so ganz das Gelbe vom Ei ist es eigentlich nicht.
Ja.
Ne? Sondern vielleicht wäre es besser, wenn ihr die Eier den Hühnern zurückfüttert und wenn ihr langsam auch ganz davon wegkommt, Eier zu essen. Denn ihr kauft auch ganz viele Eier. Und es ist nicht damit getan, dass ihr jetzt das Frühstücksei von eurem im Garten laufenden Huhn habt, sondern ihr müsst auch drüber nachdenken, wie viel verarbeitetes Ei kauft ihr und was ist eigentlich mit dem Fleisch, das ihr vielleicht sogar noch kauft? Was ist mit der Milch? Also es geht ja immer weiter und das ist so, man darf die Leute nicht verschrecken, obwohl man so viel zu sagen hätte und obwohl ich es in die Welt rausschreien möchte und die Leute schütteln möchte und sagen möchte, was stimmt nicht mit euch? Was seht ihr nicht? Wie könnt ihr? Wie könnt ihr es? Wie könnt ihr das essen? Wie könnt ihr das kaufen? Wie könnt ihr? Aber, und das darf man natürlich nicht machen, weil dann ist man der böse Veganer oder die böse Veganerin, die anderen Leuten irgendwie was vorschreiben will. Und das wollen wir ja gar nicht, sondern wir tun es ja nur für die Tiere.
Ja.
Nicht, weil wir irgendjemanden reinreden oder was vorschreiben wollen, aber wir müssen eben für die Tiere sprechen. Und in dem Moment, wo jemand die Tiere ausbeutet, ist es eben nicht mehr die persönliche Entscheidung des Menschen.
Ja, ich finde, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das für euch ein Spagat ist, weil man will nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, aber man sieht, in welcher Notlage die Hühner da leben und ausgebeutet werden. Und man möchte es einfach eigentlich am liebsten von heute auf morgen abstellen.
Ja, man möchte es abstellen und der Weg ist eben so unendlich lang, erscheint er einem und oft könnte man einfach nur aufgeben und denken, das ist ja alles irgendwie sinnlos. Ich bin ja, also man ist ja nicht mal ein Sandkorn im Gegensatz zu dem, was in der Welt an Leid herrscht, ne? Und auf der anderen Seite darf man natürlich nicht aufgeben, weil für jedes einzelne Tier ist man eben kein Sandkorn, sondern die ganze Düne sozusagen.
Ja.
Und
ja, das hast du schön gesagt, finde ich toll. Das ist wahrscheinlich auch die Motivation für dich, die dahinter steckt, ne? Ich habe mir das nämlich auch am Anfang gedacht, so ist ja ein ganz schön grausames Thema im Grunde genommen. Aber wenn du eben so erzählt hast, wie dein Herz aufgeht, wenn du diese Hühner siehst, wie sie dann noch ihren Lebensabend verbringen sozusagen, dann habe ich gemerkt, da steckt ganz viel Herzblut von dir drin und das motiviert dich wahrscheinlich, oder?
Absolut. Ohne das ginge es nicht, ne? Man könnte sich dieses Leid nicht antun über so viele Jahre und immer wieder und das jedes Mal wiedersehen und wissen, okay, jetzt retten wir diese 1000 Hühner hier und gleichzeitig sterben am heutigen Tag, weiß ich nicht, wie viel, zigtausend. Aber dadurch, dass wir die Tiere halt retten können und sie in den Händen haben und sie wirklich so, so liebenswert sind und man einfach nur, ja, das Herz ist voller Liebe, wenn man so einen Huhn auf dem Arm hat und ihm die Welt zeigen kann und es erlebt, wie das erste Mal im Sand badet oder schon in unseren Transportboxen, wenn wir die aus dem Stall geholt haben und in den Transportboxen haben und auch die Transporter laden, da haben wir so Hanfmatten in den Boxen drin, damit die Hühner einigermaßen sicher stehen und auch die Feuchtigkeit so ein bisschen aufgesaugt wird. Und dann fangen die manchmal, wenn die Sonne da drauf scheint, an, auf diesen Hanfmatten zu scharren und wollen da drin ein Staubbad nehmen. Das erste Staubbad ihres Lebens. Es ist das erste Mal, dass sie was unter den Füßen haben, in dem sie scharren können, was irgendwie sich natürlich anfühlt. Und die fangen sofort an und wollen in dieser Box, in dieser Enge, auf dieser Hanfmatte baden. Das ist wirklich, man könnte jedes Mal wieder heulen, wenn man das sieht. Es ist einfach nur, ja, weil man eben erlebt, dass diese Tiere, die da eingesperrt sind und die gezüchtet werden wie Maschinen, dass in denen, alles in denen, sehnt sich danach, in ein natürliches Leben zurückzukommen oder nicht zurück, überhaupt zu kommen. In denen ist alles da, in denen sind Instinkte und Bedürfnisse eines natürlich lebenden Huhns vorhanden. Das können wir denen nicht abzüchten. Wir können denen anzüchten, dass sie 300 krankhafte Eier legen und aus ihren kleinen Körper pressen. Aber wir können ihnen nicht dieses Bedürfnis und diese Instinkte und dieses Wissen abzüchten, was sie eigentlich sind und wo sie eigentlich hingehören und wo eigentlich ihr Platz in der Natur wäre. Wir sperren sie in wirklich, ich sage immer, in lebensfeindliche Orte, in Hallen aus Beton, Metall und Plastik. Die haben in ihrem Leben nichts anderes an ihrem Körper, an ihrem Schnabel, an ihren Füßen, an ihrer Haut gespürt als Metall, Beton, Plastik und ihren eigenen Kot und Dreck. Nichts anderes. Und das muss man sich mal klar machen. Die haben noch keine Sonne gespürt. Und das finde ich auch immer, ich finde, es muss doch ein Grundrecht für jedes Lebewesen auf der Welt zu sein, Tageslicht und Sonnenlicht spüren zu dürfen. Und die Tiere in der Tierindustrie spüren das an keinem Tag ihres Lebens. Vielleicht an dem Tag, an dem sie in den Schlachthof transportiert werden. Auf dem LKW.
Schlimm. Richtig schlimm.
Und das machen wir mit, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Tieren auf der ganzen Welt. Ja, und da, jetzt bin ich vom Guten zum Schrecklichen gekommen. Also, aber das ist eben dann dieser Moment, ne, wenn man das spürt und die Tiere dann erlebt, wie sie sich danach gesehnt haben und wie sie es jetzt dürfen. Das gibt dann einem dann natürlich ganz viel Kraft. Und auf der anderen Seite könnte man
ja. Stichwort Rettungsbrücke. Was ist das eigentlich genau?
Die Rettungsbrücke ist was ganz, ganz Wichtiges, auch in unserer Arbeit. Das ist so seit 2019 ungefähr entstanden. Und zwar haben wir ja nicht nur Betriebe, die wir eben am Ende der Nutzungszeit ausstellen, also alle Hühner abholen, sondern wir haben auch Kontakte in manche Betriebe, wo Mitarbeitende uns Tiere rausgeben, die eigentlich im laufenden Jahr sterben würden. Also in jedem Betrieb gibt es ja die sogenannte Verlustrate, das ist auch wieder so ein tolles Wort, wo alle Leute so denken, ja, Verlustrate, das ist ja normal, ne, dass in jedem Tierhaltungsbetrieb sterben eben auch, gibt's eben auch Verluste, wo ich dann das erste Mal schon sage, ach so, ist das normal? Warum ist das eigentlich normal? Dass junge Tiere, ja, die werden ja mit 4 Monaten eingestallt, mit 16, 17, 18 Monaten ausgestallt. Warum ist es eigentlich normal, dass innerhalb dieser Zeitspanne Tiere sterben?
Ja.
In einem Betrieb, der von Ingenieuren entwickelt, für diese Tierhaltung zugelassen, unter unseren deutschen Gesetzen legal handelt und die Tiere dort hält. Warum sterben da eigentlich Tiere? Ja. So, ne, und da sterben viele Tiere, also ich glaube offiziell sind das so um die, weiß nicht, 12 bis 15% oder sowas, genaue Angaben findet man da gar nicht. Ja, und das ist natürlich viel. Ich habe es auch irgendwann mal ausgerechnet, bei knapp 50 Millionen Hennen im Jahr sind es, ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade schon wieder verdrängt, wie viel 1000 Tiere am Tag, die einfach so sterben. Und die sterben natürlich nicht einfach so, sondern die sterben an schlimmen Verletzungen, also an Knochenbrüchen, an Quetschungen, an Kannibalismuswunden, an absoluter Schwäche und Dehydrierung, wenn sie sich Beine gebrochen haben und unten sitzen, nicht mehr ans Futter und Wasser kommen, wenn sie von anderen Händen dann natürlich auch übel gemobbt werden, wenn sie in irgendwelchen Gitterspalten mit Zähnen hängen bleiben und nicht mehr rauskommen oder in Nestern eingequetscht werden, in diesen automatischen Schiebemechanismen von den Nestern und dann von anderen Händen zu Tode gepickt werden. An diesen Sachen sterben ganz normal im Betrieb Tiere. Und die Mitarbeitenden in den Betrieben sammeln die in der Regel raus, wenn sie tot sind. Oft finden sie aber eben auch mal welche, die gerade verletzt sind oder die schwach sind. Wenn sie überhaupt drankommen in diesen großen Anlagen, sind sie eigentlich verpflichtet, die rauszunehmen. Und wenn die so schwer verletzt sind oder schwach sind, die dann zu töten. Und diese Mitarbeitenden, zu denen wir Kontakte haben, die geben uns diese Tiere raus. Unser Team fährt also, gerade in Norddeutschland haben wir also einen großen Betrieb, zwei große Betriebe und in Rheinland-Pfalz haben wir auch noch einen und in Nordrhein-Westfalen. Die fahren also jedes Wochenende hin, kriegen einen Anruf und gemeldet von den Mitarbeitenden, wir haben 4 Hennen für euch, wir haben 6 Hennen für euch, wir haben 10 Hennen für euch. Die fahren dann am Wochenende hin, holen die Tiere ab, bringen sie zu Tierärzten in Pflegestellen, pflegen sie gesund und es ist also wirklich so eine aufopfernde Arbeit, man kann das nicht anders sagen. Also die haben wirklich ihre Wohnungen, ihre Häuser voll mit Kennels und Käfigen für diese verletzten Tiere. Und die pflegen wir gesund, lassen ganz viele Beine operieren, die gebrochen sind. Viele Tiere muss man natürlich auch einschläfern, wenn da nichts mehr zu machen ist. Und wenn die gesund gepflegt sind, dann vermitteln wir sie auch. Und diese Arbeit ist eigentlich ja mindestens genauso wichtig wie die normalen Ausstellungen, fast noch wichtiger, wenn man da eben genau rausbringen kann, was niemand sehen wird, was nie jemand sehen soll, weil die Tiere einfach in der Kadavertonne landen. Die werden ja einfach getötet oder tot rausgesammelt und weggeschmissen. Und keiner sieht, welches Leid dahinter steckt. Die sterben an, habe ich ja gesagt, an all diesen Verletzungen, an Kannibalismus, auch oft natürlich an Legedarmgeschichten, dann Schichteier habe ich ja vorhin schon erzählt, also an Legedarmentzündungen, Eileiterentzündungen. Und die werden ja nicht behandelt. Es gibt keine tierärztliche Versorgung in den Betrieben für einzelne Tiere. Das ist gar nicht vorgesehen, das ist auch wirtschaftlich überhaupt nicht möglich.
Aber arbeiten dann da die Betriebe mit euch zusammen oder sind das die einzelnen Mitarbeiter, die da so ein, ja, wie auch immer, weiches Herz haben für die Hühner?
Es ist unterschiedlich. Also in manchen sind es die Mitarbeitenden, die ein Herz haben und irgendwie zu uns gefunden haben. Und in manchen Betrieben sind es tatsächlich auch die Inhaber dieser Betriebe. Das sind dann auch Betriebe, die wir am Ende ausstallen. Ne? Also hier zum Beispiel die Freilandhaltung hier bei mir in der Nähe, wo wir immer nach einem Jahr die Tiere abholen. Der Betreiber ruft mich also auch an, wenn der verletzte Tiere in seinem Betrieb im laufenden Jahr hat oder stark gemobbte Tiere oder so, ne, die nur noch weglaufen, sich nur noch verstecken oder die angepickt sind von anderen oder so oder einen Kloakenvorfall haben, ist auch so ein schönes Thema, was die Leute gar nicht wissen, wie die Kloaken aussehen von den Hennen, ne, wo die Eier schön jeden Tag rauskommen. Also der sagt dann Bescheid und dann hole ich die Tiere ab. Also und da ist es dann wirklich der Chef, also es sind seine Hühner und der gibt sie mir dann ab, als dass er sie eben tötet oder wartet, bis sie von alleine sterben. Und in manchen Betrieben sind es eben auch wirklich nur die Mitarbeitenden, da wissen es dann die Verantwortlichen eigentlich nicht.
Trotzdem, ein erster Schritt zur Besserung vielleicht oder hin zur Gerechtigkeit. Weiß ich auch nicht, wie man das sagen soll. Aber zumindest ganz toll, dass ihr das auch macht.
Ja, das ist einfach so wichtig. Und das bringt uns auch die krassesten Bilder. Also damit kann man den Leuten einfach sagen, guckt mal, was da los ist. Ne? Und das sind legale Betriebe. Das sind auch gute Betriebe. Das sind keine schwarzen Schafe, sondern das passiert überall.
Ja. Puh. Wow.
Uns ist eben wichtig, die Opfer ans Licht zu bringen und die den Menschen zu zeigen und den Menschen eben auch klarzumachen, dass Eier essen, erstmal ist es nicht notwendig für uns, für unser Überleben.
Es geht auch ohne Eier, sage ich nur.
Es geht absolut ohne Eier. Eier sind so absolut ersetzbar und so entbehrlich. Das steht nicht im Verhältnis zu dem Leid, das dahinter steckt.
Ja. Wie ersetzt du zum Beispiel Eier im Kuchen?
Entweder nehme ich von Alnatura Eiersatz oder ich lasse es einfach weg. Also man kann auch Bananen nehmen oder Apfel. Das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was man da jetzt gerade backt und wonach das schmecken soll oder so, ne?
Ja.
Aber in Pfannkuchen oder so zum Beispiel kann man das einfach weglassen. Das geht mit Hafermilch und also das braucht man gar nicht.
Ja, ja. Super.
Und ansonsten habe ich also dieser Alnatura Eiersatz, das rührt man mit Wasser an. Das ist, glaube ich, Lupinenmehl oder sowas. Geht super zum Backen.
Klasse. Es geht, auf jeden Fall. Hast du eine besonders verrückte oder besonders rührende Geschichte, die du noch mit uns teilen magst?
Eine rührende Geschichte erzähle ich immer gerne von Heaven. Das war mein erstes blindes Huhn. Mittlerweile habe ich eine ganze Blindengruppe. Aber Heaven war ganz besonders. Also sie war blind. Sie kam wirklich mit zwei, mit grauem Star, erblindeten Augen aus einer Freilandhaltung. Ganz, ganz abgemagert. Das ist ein weißes, zartes Huhn. Wirklich, ich hatte... Also so ein zartes, wunderschönes Elfenwesen war sie. Und zu der hatte ich so eine ganz besondere Verbindung. Da war ich auch noch gar nicht so viele Jahre dabei. Das war, weiß nicht, da habe ich vielleicht so 3-4 Jahre war ich da dabei. Und die hat mich so gerührt. Ich kann es nicht sagen, weil sie blind war. Also ein blinder Vogel ist ja schon mal, also Hühner sind ja so angewiesen eigentlich auf ihre Augen. Das sind ja, die haben ja unheimlich scharfe Augen gesehen oder ja, finden Futter und machen irgendwie alles mit den Augen. Und wenn ein Huhn nicht sehen kann, dann ist das irgendwie schon ja ein großes Handicap. Und Heaven ist mir so, also die ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt im Garten. Die hat, wenn ich mittags aus der Schule kam, saß ich mit ihr im Garten, die saß auf meinem Schoß und hat geschnurrt und ist mir hinterhergelaufen und war so, so anhänglich. Und ich hatte damals noch kein anderes blindes Huhn. Das heißt, sie war erstmal allein und hat neben den anderen Hühnern gelebt. In eine Gruppe kann man so einen Huhn nicht integrieren. Und dadurch war ich so eine ganz enge Bezugsperson zu ihr. Später habe ich dann auch noch blinde Hühner mit adoptieren können, sodass sie dann auch eine Hühnerfamilie hatte. Aber sie ist wirklich ihr ganzes Leben ganz, ganz eng mit mir geblieben. Und war, ich kann es nicht so richtig beschreiben, das war einfach was Besonderes. Es ist sowieso schon besonders, dass Hühner, das wissen auch viele Leute nicht, sich so eng an Menschen binden. Und auch richtig, ich kann das nicht sagen. Also die freuen sich, die sind anhänglich, die mögen einen, die zeigen einem irgendwie ihre Zuneigung. Und da fühlt man sich total geehrt von einem Vogel, also von einem Hühnervogel, von dem man das eigentlich so vielleicht nicht erwarten würde. Vom Hund erwarte ich das, von einem Pferd vielleicht noch, ja, von einem Esel, vielleicht auch von einer Katze, vielleicht auch von einem Wellensittich, aber von einem Huhn eigentlich nicht so im ersten Moment. Und sie tun das ganz, ganz dolle. Also die haben einen richtig gern und sind lieb zu einem. Und das dann noch von einem blinden Huhn zu erfahren, das so, so vertrauensvoll ist, das war so ganz besonders
irgendwie. Ach, wie schön. Wie lange hat Heaven gelebt? Also bei euch?
Heaven ist 2015 kam die aus einer Freilandhaltung und ist 2021 gestorben. Oh. Also ich musste sie einschläfern lassen. Also die war 6 Jahre immerhin
bei mir. Das ist doch schön. Klasse. Das war ja dann auch schon eine richtig lange Beziehung bei euch.
Ja.
Schön.
Ja.
Sehr schöne Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Ich finde, es ist jetzt der richtige Moment, um mal ganz laut zu sagen, wie man euch helfen kann und wo man euch überhaupt finden kann. Bitte erwähne das doch mal.
Also, uns findet man natürlich im Internet auf unserer Homepage www.rettetdashuhn.de. Auch auf Instagram haben wir einen Account, rettetdashuhn e.V. official heißen wir da. Und auf Facebook sind wir auch zu finden. Unterstützen kann man uns natürlich, indem man Hühner adoptiert, wenn man da die Möglichkeit hat. Aber wir beraten alle Menschen gerne. Wir helfen auch bei der Planung. Auch Leute, die noch keine Hühner haben, können sich gern bei uns melden oder besonders gern sogar. Sind oft die allerbesten. Und ansonsten, wir brauchen unbedingt Spenden. Natürlich, wir haben ganz, ganz hohe Ausgaben für Tierärzte, weil wir ja ganz, ganz viele kranke Hühner eben auch aus den Betrieben bei uns haben. Das ist also das Wichtigste. Und natürlich kann man unsere Berichte teilen auf Instagram, uns folgen, auf Facebook unsere Berichte teilen. Wir haben Flyer, die wir und auch Infobroschüren, wo wir ein bisschen auch über die Tierhaltung aufklären. Und für die Hühner, das Allerwichtigste ist natürlich, einfach keine Eier zu essen und zu kaufen. Vor allem auch keine verarbeiteten Eier, keine Produkte, in denen Eier enthalten sind. Und genauso auch keine, in denen Milch, Fleisch, Leder enthalten ist. Ja, muss ich leider so sagen, oder es zumindest reduzieren. Wenn man schon mal anfangen würde, es zu reduzieren, wäre so viel geholfen.
Ja, das finde ich auch. Das ist schon mal ein erster guter Schritt. Und wenn man es dann schafft, Veganer zu werden, das wäre auf jeden Fall auch fantastisch. Sehe ich auch so. Ich finde ja, ihr seid mit Rettet das Huhn e.V. ein absoluter Weltverbessererverein. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Titel gut leben. Und jetzt möchte ich dich fragen, was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Du darfst dir drei Dinge wünschen. Gerne, alle müssen Veganer werden. Wobei, das haben wir jetzt, glaube ich, schon.
Ja, das haben wir jetzt schon.
Was müsste noch passieren, damit die Welt deiner Ansicht nach ein besserer Ort wird?
Die Menschen müssten rücksichtsvoller sein. Die Menschen müssten empathiefähiger werden oder ihre Empathiefähigkeit wiederfinden. Das wäre ja eigentlich schon das Wichtigste.
Und wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, jedes Lebewesen wertschätzen.
Ja, die Menschen müssten vielleicht einfach, es könnte so einfach sein, alle Lebewesen so behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten.
Ja, das ist doch eine einfache Anweisung. Hervorragend. Sehr gut. Prima, liebe Stefanie, dass du dich sehr für die Umwelt engagierst, das haben wir jetzt gemerkt. Wie sieht's denn bei dir mit anderem sozialen Engagement aus? Du hast Hunde aus dem Tierschutz gerettet, wie ich schon mitbekommen habe. Was machst du noch so in deinem Leben zum Thema Nachhaltigkeit? Wo kommt das noch vor?
Eigentlich, ja, sind das hauptsächlich die Tiere natürlich. Ich versuche natürlich irgendwie nachhaltig zu leben, dadurch, dass ich mich vegan ernähre, ist zumindest da schon mal, denke ich, ein großer Schritt getan. Ich fahre trotzdem Auto. Ich habe trotzdem ein Haus. Ich verbrauche Strom und so weiter, wie alle anderen Menschen auch. Ja, ich habe sonst Hunde aus dem Tierschutz. Ich habe Katzen aus dem Tierschutz. Ich habe ein gerettetes Pferd. Also es gehört auch unserem Verein, aber den versorge ich. Ich bin Lehrerin, also Grundschullehrerin. Das heißt, ich kümmere mich auch um Kinder und versuche denen auch ein bisschen die Welt zu erklären oder dafür zu sorgen, dass sie einfach ja die Empathiefähigkeit behalten. Die Kinder haben sie nämlich noch und wir Erwachsene zerstören sie oft oder erziehen sie so, dass sie die irgendwie verlieren.
Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Das ist auch eine wichtige Arbeit, da die richtigen Grundlagen zu schaffen, dass das so bleibt, dass die Kinder empathisch bleiben,
ja. Ja, denn das ist wirklich in allen Kindern da. Ne? Also wir gehen ja auch manchmal mit den Hühnern in die Schulen. Und da kann man es auch ganz schnell in den Kindern wieder erwecken. Ne? Und diese dummen Sprüche, die dann oft im ersten Moment kommen, das sind doch Chicken Nuggets und so, die hören dann ganz schnell auf, wenn die wirklich, also wenn man ihnen diesen Zugang zum Tier ermöglicht.
Das glaube ich, ja. Es hört sich so an, als ob du auf einer richtigen, kunterbunten kleinen Farm lebst, wenn du so erzählst. Wunderbar. Ich bin ein bisschen neidisch. Wenn man hier so in Köln in der Stadt lebt mit so einem Teppich als Garten, dann kann man diese Tiere leider nicht alle halten. Aber wunderbar, dass du das so machst. Schön. Ja, meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Hast du einen wunderbaren Buchtipp für mich und meine Hörerinnen? Liest du gerne?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Oh, ich habe sehr gerne gelesen, aber ich habe seit vielen Jahren fast gar keine Zeit mehr zu lesen.
Seitdem du dein Superwoman-Engagement ausgepackt hast, hast du keine Zeit mehr.
Wirklich? Ja. Mein Tag ist voll mit Arbeit, mit Tiere versorgen, mit Rettet das Huhn, mit all dem. Und eigentlich hat mein Tag auch immer mindestens 4 oder 5 Stunden zu wenig. Deswegen schaffe ich es kaum, ein Buch zu lesen. Aber ich habe ein Buch geschenkt bekommen, zum Geburtstag tatsächlich. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Von meiner besten Freundin aus Berlin. Die hat mir ein Buch geschenkt, das heißt Der Vogelschorsch.
Oh, das hört sich ganz spannend an.
Ja, und das habe ich mir vorgenommen, in Sommerferien zu lesen. Es ist angelehnt an das Buch Birdie. Das ist ein ganz altes Buch. Das habe ich in meiner Jugend gelesen, von William Wharton, glaube ich. Da geht es um einen Jungen, der Vögel liebt und Tauben und so weiter.
Schön, klasse. Ja, das ist doch schon mal ein super Tipp. Vielen lieben Dank dafür. Prima, also nochmal der Aufruf an euch alle. Guckt euch mal die Homepage von Rettet das Huhn e.V. an, wenn ihr noch Informationen braucht, wenn ihr noch mal ein paar Bilder sehen möchtet, die euch davon abbringen, eure Eier zu essen. Denkt bitte über euren Konsum nach. Und Bitte unterstützt diesen wundervollen Verein. Liebe Stefanie, vielen Dank, dass du heute die Zeit hattest, hier dieses Interview mit mir zu führen und euch vorzustellen. Ich finde, ihr seid ganz klasse und macht eine super wichtige und super tolle Arbeit. Macht bitte weiter so. Danke für dein Engagement und das Engagement von euch allen.
Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung.
Sehr gern. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.